Der Herr ist auferstanden. Ich freue mich für jeden, der mitgerufen hat und würde mich noch mehr freuen, dass alle, die das jetzt gesagt haben, das auch wirklich glauben. Alle wissen es, aber glaubt ihr es auch? Es ist nun fast 2000 Jahre her, dass die gläubigen Christen die Auferstehung Jesu feiern, mit gutem Grund. Denn eine feststehende Wahrheit leuchtet schon 2000 Jahre durch die Christenheit hindurch, durch die Menschheitsgeschichte hindurch. Jesus lebt, er ist auferstanden und das Grab ist leer. Was würden sich doch die Feinde Jesu freuen, wenn er drin wäre? Aber den Beweis können sie nicht erbringen. Und diese Tatsache ist bewiesen, dass Jesus auferstanden ist, mehr als alle anderen Ereignisse der Geschichte. Viele Feinde des Christentums haben sich dran gemacht, diese Wahrheit zu widerlegen und haben abenteuerliche Absurditäten in die Welt gesetzt, die alle zusammen keiner genauen Überprüfung standhalten. Und auch wenn die Auferstehung juristisch und historisch geprüft und durch viele Augenzeugen bezeugt ist und die Wahrheit des leeren Grabes eine Tatsache ist, trotzdem glauben viele Menschen nicht an Jesus. Und Pfarrer Wilhelm Busch, der sehr erweckliche Predigten gehalten hat und viele Menschen zum Herrn Jesus geführt hat, er pflegte zu sagen, seit Jesus gekommen ist, ist Gottesleugnung Dummheit oder böser Wille. Und ich glaube, er hat recht damit. Ja, wirklich, es liegt eine erstaunliche Hartnäckigkeit und Weigerung im Herzen vieler Menschen vor. Und ich hoffe, dass ich heute, wenn Gott mir Gnade dazu schenkt, einen kleinen Beitrag dazu leisten darf, dass Gottes Wort wie so ein Lichtstrahl in dein Herz leuchtet und vielleicht manch einer heute erkennt, jawohl, Jesus lebt. Er ist auferstanden, das Grab ist leer. Ich möchte aus der Bibel vorlesen, was an Ostersonntag geschehen ist. Einiges haben wir schon gesehen. Und anhand dieses Berichtes etwas Licht ins Dunkel bringen, das manch ein Herz vielleicht auch heute noch hier ergreift. Matthäus 28, 1 bis 15. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet euren Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn das vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Nun möchte ich mit euch zusammen genau hinschauen, was an Ostersonntag passiert ist, und möchte über 4 Punkte mit euch nachdenken. Erstens, vom Kreuz ins Grab. Zweitens, der Engel lässt die Soldaten links liegen. Drittens, der Engel kümmert sich um die Frauen. Und viertens, Gott macht einen Unterschied. Erstens, vom Kreuz ins Grab. Matthäus 28, Vers 1. Da lesen wir: Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Nun, es war der erste Tag nach dem Sabbat. Weiß jemand von euch, wann Sabbat ist? An einem Samstag, richtig. Der erste Tag der Woche ist also ein Arbeitstag gewesen, bei uns Sonntag. Jesus ist auch verstanden an einem Sonntag. Und seitdem treffen sich Christen aus aller Welt am Sonntag und gehen zum Gottesdienst, weil Jesus an diesem Tag auferstanden ist. Auch interessant, in Russland heißt der Sonntag nicht Sonntag, auch nicht Sunday, wie im Englischen, sondern Воскресенье, wörtlich übersetzt Auferstehung. Ganz genau, Auferstehung. Und ist das nicht eine Ironie der Geschichte, dass die gottlosen Gotthasser, die Sowjets, diesen Namen Воскресенье nicht abschaffen konnten? Eine Ironie der Geschichte, wie ich meine. Bis heute heißt Sonntag in Russland Воскресенье. Es ist ganz früh, Sonnenaufgang, zwei Frauen gehen zum Grab. Maria Magdalena und die andere Maria gehen zum Grab. Ihre Herzen beschwert von Depression und Hoffnungslosigkeit. Die Frauen haben Schreckliches durchgemacht. Jesus, an den sie als Heiland und Herr glaubten, ist tot. Er wurde grausam gequält. Seinen Rücken haben die Soldaten auf den Befehl von Pontius Pilatus zerschlagen mit einer Geißel. Ein schreckliches Märtyrium, das viele gar nicht überlebten. Und zum Spott zog man dem Heiland der Welt die Dornenkrone auf. Die rauen Soldaten hatten ihren Spaß mit dem Heiland. Ha! König der Juden! Könnt ihr euch vorstellen, wie sie sich davor beugen, sich die Bäuche festhalten, während sie sich gegenseitig angeschaut haben? Das war richtig lustig, nicht? Sie verbeugten sich vor diesem erniedrigten König, um sich über ihn lustig zu machen. In ihrem Herzen ist tiefste Verachtung. Sie spucken dem Heiland ins Gesicht. Ich wurde einmal im Leben angespuckt. Mich hat es dermaßen angeekelt. Das ist erniedrigend. Aber hier machen sie es öffentlich. Heute eine schwer vorstellbare Sprache der Verachtung. Und dann trug der Heiland sein Kreuz nach Golgatha, soweit er konnte. Aber er schaffte es nicht bis dahin, er brach zusammen. Und dann kreuzigte man ihn. Man trieb Nägel durch seine Hände und Füße ins Holz. Es folgten Stunden der Erniedrigung und des öffentlichen Spottes. Und liebe Freunde, an diesem Jesus scheiden sich die Geister. Bis heute. Die einen freuen sich an seinem Leid und verhöhnen ihn. Die anderen sind voller Traurigkeit und Fassungslosigkeit. In den Herzen der Gläubigen hat sich Angst breit gemacht. Die meisten sind geflohen, waren weit weg. Ja, sie verließen Jesus, weil sie den Anblick tiefster Erniedrigung nicht ansehen konnten, aber auch den Geist der Stunde, das Verspotten und das Verhöhnen nicht ertragen konnten. Ihre Herzen waren voller Angst, vielleicht auch aufgegriffen zu werden und zum Heiland gezählt zu werden. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, stirbt einsam und verlassen am Kreuz auf Golgatha. Und diesen unbeschreiblichen Schmerz tragen diese zwei Marias im Herzen, als sie früh morgens zum Grab kommen. Sie wollen zu ihrem gestorbenen Heiland, zu ihrem Jesus. Jetzt haben alle gesagt, wahrhaftig auferstanden. Aber kann es sein, dass du es gesagt hast, aber es ist nicht dein Jesus? Sie haben wohlriechende Gewürze gekauft, um ihren Jesus zu salben. Es war ein Akt der Liebe. Damals machte man das so, dass man ihn dann nach der Bestattung auch nochmal mit diesen Gewürzen dann ja versieht, um den Gestank des Verwesens zu überdecken. Das machte man damals so. Und ein Gedanke treibt sie rum: Wer wälzt uns diesen schweren Stein vom Eingang weg? Und dann lesen wir: Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Da kommt ein Engel vom Himmel aus der Welt Gottes, wälzte den Stein vom Eingang hinweg. Welch eine Macht, denn das war wirklich ein Brocken. Der Brocken war so groß, dass die Frauen besorgt waren, wer alles kann helfen, um diesen Stein wegzurollen. Und ich bin so erstaunt, wie viel die Bibel über die Hintergründe und Details sagt. Professor Wilbur Smith fasst es so zusammen und sagt über die Bestattung Jesu Folgendes: Wir wissen mehr über die Grablegung Jesu als über Bestattungen irgendeiner anderen Gestalt der Antike. Wir wissen unendlich mehr davon als von den Begräbnissen irgendwelcher alttestamentlicher Personen, eines babylonischen Königs, eines Pharao aus Ägypten, eines griechischen Philosophen oder eines siegreichen Cäsars. Wir wissen, wer seinen Leichnam am Kreuz nahm, wer seinen Leichnam vom Kreuz nahm. Wir wissen etwas davon, dass dieser in Spezereien und Bestattungstücher eingewickelt war. Wir wissen exakt, in welches Grab er gelegt wurde und den Namen des Mannes, dem dieses Grab gehörte, nämlich Josef aus der Stadt Arimathea. Wir wissen sogar, wo sich dieses Grab befunden hat, in einem Garten in der Nähe der Stelle, wo er gekreuzigt worden war, außerhalb der Stadtmauern. Wir haben 4 Berichte von dieser Grablegung. Oh ja, wissen tun wir genug. Wirklich genug. Aber ich möchte heute Morgen ganz provokativ fragen, glauben wir das auch? Wissen tun wir genug. Glauben wir das auch? Noch etwas sehr Interessantes für die Wissbegierigen unter uns. Die Bibel sagt uns, es war ein sehr großer, versiegelter Stein vor dem Grab. Nun etwas zum Siegel und etwas zum Stein. Der Stein war so groß, dass man nicht ins Grab kam. Das war auch die Idee, dass da keine Grabräuber drankommen. Außerdem war er versiegelt, eine Schnur wurde angebracht, ein Ende war am Stein befestigt, das andere am Grab. Und das amtliche Siegel der römischen Autorität und Macht schützte rechtlich das Öffnen des Grabes. Die Enden der Schnur waren mit einem Siegellack befestigt, worin das römische Siegel eingeprägt war. Wer dieses Siegel öffnet, macht sich strafbar und zog die Verfolgung durch das römische Gesetz auf sich. Und dieser Stein, den man damals vor ein Grab rollte, um vor Grabräubern zu schützen, nannten die Juden Golel. Und dieser Golel befand sich vor der Graböffnung in einer Rinne. Gewöhnlicherweise konnte man diesen Stein mit mehreren starken Männern in der Rinne bewegen. Aber bei dem Grab des reichen Josef von Arimathia, in das Jesus gelegt wurde, war der Stein besonders groß. Woher weiß man das? Auch das ist geschichtlich belegt. Man fand ein Manuskript des Markus-Evangeliums aus dem 1. Jahrhundert. Und dort am Rand gab es eine Randglosse, in der etwas notiert ist. Was ist eine Randglosse? Das ist nur eine Notiz am Rand. Bei den Juden war das eine große Sünde, denn wenn sie beim Abschreiben irgendetwas reinschreiben oder weglassen. Deswegen wurde das immer exakt kopiert. Aber Bemerkungen wurden an den Rand geschrieben. Und in dieser Randnotiz im Markus-Evangelium aus dem 1. Jahrhundert steht neben der Stelle in Markus 16, Vers 4, wo der Stein weggerollt wurde, folgende Notiz. Ich zitiere. Und als er dort hingelegt worden war, ließ Josef einen Stein vor den Eingang des Grabes bringen, den 20 Männer nicht wegrollen konnten. Um mit 20 Mann einen Stein zu bewegen, brauchst du allein schon eine große Fläche. Weil einen kleinen Stein, da kommen gar nicht 20 Mann dran, nicht? Also ein sehr großer Stein. Und daran können wir etwas ablesen. Wie groß muss die Angst der verantwortlichen Juden gewesen sein, dass sie diesem großen Stein nicht vertrauten, sondern zusätzlich nach dem Siegel verlangten und nach der Wache dabei. Das Grab wurde nun doppelt und dreifach gesichert. Von der Staatsmacht, von der Politik. Die Mörder Jesu erinnerten sich, dass Jesus seine Auferstehung angekündigt hatte und hatten schrecklich Angst davor, dass dieser wiederkommt. Dieser Wundertäter, der Dinge tun konnte, die kein Mensch tun konnte. Kann das sein, dass der wiederkommt? Das werden wir verhindern. Aber Jesu Auferstehung zu verhindern, gerade ihre fehlgeschlagenen Versuche bezeugen zusätzlich in eindrücklicher Weise die Realität der Auferstehung Jesu. Mein zweiter Punkt, der Engel lässt die Soldaten links liegen. Ich muss sagen, das ist ein bisschen anstrengend, dieser Punkt. Und es ist ganz wichtig, dass wir den verstehen. Der Engel lässt die Soldaten links liegen. Ein Bote aus der Welt Gottes macht das Grab auf, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Die Soldaten wurden wie tot, ohnmächtig, fielen um. Und der Engel, er kümmert sich gar nicht darum. Ist ihm egal. Er schaut ihn noch nicht mal an. Er kümmert sich überhaupt nicht um die Soldaten. Er dreht sie nicht um in eine stabile Seitenlage, wie wir es gelernt haben, ne? Damit sie Luft kriegen, nicht? Er lässt sie liegen. Interessant, oder? Wie kaltherzig ist doch der Engel aus dem Himmel. Hat dieser Engel vom lieben Gott nicht gelernt, wie man mit Menschen umgeht? Ist doch der liebe Gott, der lewe Jod, sagt der Kölner. Komischer Engel, nicht? Man muss sich doch um die armen Kerle kümmern, oder? Die liegen ganz unbequem. Was meinst du, was sie für Schmerzen haben, wenn sie wieder zu sich kommen? Ein unbarmherziger Engel, nicht wahr? Aber wer waren die Soldaten? Sie waren bei der Geißelung Jesu dabei, überwachten das ganze Geschehen bei der Kreuzigung, trieben die Nägel durch seine Hände und Füße. Sie haben den Tod Jesu gesehen. Sie würfelten um die Kleider. Jesus war ihnen völlig egal. Sie interessierten sich nicht für Jesus. Und jetzt sehen wir, der Engel interessiert sich auch nicht für die Soldaten. Lässt sie einfach liegen. Die hohen Priester gaben den Soldaten Schmiergeld, Schweigegeld, damit sie nicht weiter erzählen, was am Grabe geschehen ist. Wir lesen Matthäus 28, Vers 13. Sie sollten für Geld eine Lüge verbreiten und wiesen die Soldaten an, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Jetzt nehmen wir einfach mal diese Lüge, ich will sie nicht ausweiten, habe ich bei der letzten Predigt gemacht. Interessant ist, die Jünger seien gekommen, 11 waren es ja nur noch, und haben einen Stein, den man mit mindestens 20 Mann bewegen kann, weggerollt. Kein Problem. Die Soldaten schliefen, alle. Interessant, nicht? Darauf stand Todesstrafe. Niemand merkt was. Und wenn sie schliefen, woher wussten sie denn, dass es die Jünger war? Schliefen doch. Und warum Schmiergeld, wenn es die Wahrheit ist? Also nur mal ein bisschen so nachgedacht, nicht? Da merken wir, hier stimmt was nicht. Das stinkt zum Himmel. Aber für Geld kann man solche Lügen doch verbreiten, oder? Kann man doch sowas in die Zeitung schreiben, oder? Für Geld macht man einiges. Interessant, jeder wusste, dass darauf die Todesstrafe ist, wenn man einschläft. Und bei dieser Rechtslage glaube ich, dass die Soldaten oft in eine ganz peinliche Situation kamen. Wie war das denn am Grab Jesu? Ja, weißt du, wir sind alle eingeschlafen. Bitte, ihr seid eingeschlafen? Und ihr lebt noch? Ich kann mir vorstellen, die Soldaten waren sehr, sehr schnell weg, wenn das Thema kam. Jeder normale Bürger, der Ahnung hat von der Rechtslage, merkt, hier stimmt was nicht. Aber für Geld kann man ja solche Lüge verbreiten. Geld war den Soldaten wichtiger als die Wahrheit. Und wie erinnern mich die Soldaten an viele Menschen auf unserer Welt? Für Geld werden heute viele Lügen verbreitet. Und diese Lügen finden ihre Abnehmer. Die Soldaten kannten die Wahrheit, sagten aber etwas anderes. Kennt ihr das? Sie wussten, was gewesen ist, sagten aber was anderes. So sind die Soldaten ein stehendes Beispiel für viele. Obwohl man die Wahrheit kennt, leben wir anders. Eines wissen, das andere glauben. Obwohl sich Lügen offen widersprechen, glauben viele nicht an die Wahrheit. Und solch ein Gottesdienst wie heute Morgen am Ostersonntag zeigt uns klar auf, dass Jesus auferstanden ist. Das Grab ist leer und das ist die Wahrheit. Menschen hören weltweit in vielen Gottesdiensten, was aus der Bibel vorgelesen wird, aber viele glauben es nicht. Du hast eben ausgerufen, wahrhaftig auferstanden. Ich wünsche dir, dass Mund und Herz übereinstimmen. Diese Zwiespältigkeit, die viele haben, dass sie was anderes sagen, als sie glauben. Ich glaube, dass das ein Gericht Gottes ist. Ich weiß es vom Kopf her, aber ich glaube es nicht. Diese Zwiespältigkeit ist auch sehr gefährlich, wenn man an das Ende des Unglaubens schaut. Und die Bibel ist da ganz deutlich. Und ich habe mir heute Morgen vorgenommen, nicht nur nett zu sprechen, sondern auch die Wahrheit zu sagen. Und das ist kein Widerspruch, weil ich glaube, die Wahrheit ist nett. Ich glaube das ganz gewiss. Die Unwahrheit zu sagen, ist lieblos und hinterhältig gemein. Psalm 1, 4 bis 6. Die Gottlosen sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ich wünsche dir, dass du den Weg wechselst von breit auf schmal. Die Bibel nennt das Bekehrung. Von breit, der ins Verderben führt, auf schmal, der zum Leben führt. Ja, das Ende des Unglaubens ist schrecklich, aber das Gericht beginnt jetzt schon in ihnen, denn sie sind in einem entsetzlichen Zwiespalt. Ich weiß, Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer, aber ich glaube es nicht. Der Engel schaut die Soldaten gar nicht an. Er lässt sie liegen. Ich möchte dir doch am Ostermorgen zurufen, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Das ist ein Bibelwort. Solange deine Beine dich tragen. Schön, dass du heute im Gottesdienst bist. Heute hörst du etwas aus der Bibel, aus der Wahrheit. Suche den Herrn, solange du finden kannst, sonst lässt Gott dich auch liegen. Ich frage mich ganz im Ernst, wenn hartgesottene Männer, deren Beruf es war, Menschen zu töten und hinzurichten, die sich an Blut gewöhnt haben, ohne mit der Wimper zu zucken, wenn die beim Anblick des Engels zu Boden gehen, was wird erst geschehen, wenn der Auferstandene leibhaftig wiederkommen wird? Habt ihr mal darüber nachgedacht? In Macht und Herrlichkeit. Oh, dann werden sie scharenweise zu Boden gehen. Alle, die nicht an ihn geglaubt haben. Und Gott lässt sie dann liegen. Er kümmert sich überhaupt nicht um sie. Und sie können winseln und betteln. Gott schaut sie nicht mehr an. Denn sein einziger Sohn, Jesus, war ihnen egal. Ja, diese Egaleinstellung darf ein Mensch haben. Das will ich auch heute ganz klar sagen. Nein, du musst dich nicht bekehren. Das muss ich auch sagen, das gehört auch zur Wahrheit. Du musst dich nicht bekehren und Jesus darf dir auch egal sein. Das ist erlaubt, auch von der Bibel her. Gott lässt jedem Menschen die Freiheit dazu. Gott zwingt keinen, an Jesus zu glauben, auch wenn es sein Sohn ist. Du kannst Gott ignorieren, das kannst du machen. Du kannst über ihn lachen, über ihn spotten, Witze machen, ja. Kannst seine Gebote mit Füßen treten, kannst gottlos leben, kannst lügen und fluchen und alles machen, was Spaß macht, kannst alle Gebote brechen, kannst ganz ohne Gott leben. Das darfst du. Aber dann müsst ihr auch alle Ewigkeit ohne Gott leben. Und das ist Hölle. Dann musst du ohne Gott sein, ewig, so wie du es wolltest. Dann lässt Gott dich ewig liegen und dreht sich nicht nach dir um. Und auf unsere Stadt Overath bezogen, kann ich die Freiheit der Einwohner rühmen und sagen, ganz Overath kann ohne Gott sein. Das geht. Aber dann müssen sie auch die ganze Ewigkeit hindurch ohne Gott bleiben. Gott lässt sie ewig liegen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der ist jetzt nicht ganz so anstrengend wie der zweite, aber ich glaube, den zweiten mussten wir alle verstehen, damit wir den dritten verstehen. Der dritte Punkt, der Engel kümmert sich um die Frauen. Und nun kommt ein Unterschied zwischen den Soldaten und den zwei ängstlichen Frauen. Die zwei Marias bleiben stehen, fallen nicht um. Fallen nicht in Ohnmacht. Und das, obwohl die zaghaften Frauen den gleichen Engel sehen. Ist nicht ein anderer. Alles fällt zu Boden wie tot, aber die zwei zierlichen Frauen stehen da. Und herzbrechend, der Engel kümmert sich um sie. Welch ein Unterschied. Um die am Boden liegenden Soldaten schert er sich nicht. Wir lesen, der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht, was mit den anderen ist, seht ihr ja nicht. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Seht ihr, allein fürchtet ihr euch nicht, welch ein Unterschied der Engel macht. Ich weiß wohl, dass ihr den Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Ganz interessant, die Frauen bleiben stehen, fallen nicht zu Boden wie die Soldaten. Zwei Marias stehen da, ohne Angst, ohne Ohnmacht, der gleiche Engel. Warum lässt der Engel die zwei Marias nicht liegen? Warum kümmert er sich um sie? Und das musst du jetzt verstehen. Warum kümmert sich der Engel um sie? Weil den zwei Marias Jesus nicht egal war. weil sie an Jesus glaubten. Und das hat Gott gesehen und schickt einen Engel. Das sind zwei Seelen. Diese Reise lohnt sich. Von meinem unzugänglichen Licht geh hin und rede mit ihnen, tröste sie. Kümmer dich, rede mit ihnen, lass die anderen liegen. Ihnen war Jesus nicht egal. Ich könnte heulen, wenn ich an meine Freunde denke, denen Jesus egal ist. Ihr wisst nicht, was ihr sagt. Ihr habt keine Ahnung, was das für eine Torheit ist. Aber die zwei Frauen glaubten an Jesus. Sie wollten zu ihrem Jesus, der zwar schon tot ist, aber ihm Gutes tun. Sie wollten zu ihm, den sie liebten. Und der Vater hat es gesehen und schickt einen Engel. Warum liebten sie Jesus so sehr? Jesus hat ihre Sünden wegradiert. Zwei verschiedene Marias. Die erste war schlimmer als die zweite. Aber beide wurden ihre Vergangenheit los, weil Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Und dir will ich heute zu Ostern sagen, Jesus starb am Kreuz auch für dich. Er hat den Zorn Gottes getragen, auch für deine Sünden. Ist dir das bewusst oder nur vom Kopf her klar? Schwingt dein Herz auch mit bei der Sache? Oder ist es kalt, distanziert, wie der Mars, eiskalt, weit weg von der Sonne? Und deswegen ist Jesus so wichtig. Er vergibt Sünden. Und deswegen darf er dir nicht egal sein. Und weil die Gläubigen Marias zu Jesus gehörten, redet der Engel mit ihnen und sagt, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo er gelegen hat. Wo ist Jesus? Er lebt. Er ist nicht hier, sagt der Engel. Er ist auferstanden. Er verließ das Grab ohne die 20 Männer, die nötig wären, um den Stein wegzurollen. Der auferstandene Herr brauchte auch nicht die Hilfe des Engels, damit er aus dem verschlossenen Grab kommt. Nein, er hat das Grab selbst verlassen, schon vorher, bevor der Engel da war. Den Auferstandenen kann nichts halten. Selbst der Tod kann ihn nicht halten. Die Hölle kann ihn nicht halten. Kein Stein, keine Wände, keine Türen, keine eisernen Riegel können Jesus, den Fürst des Lebens, halten. Er ist auferstanden. Aber dann fragt man sich von der Logik her, warum wälzte der Engel denn den Stein weg, wenn Jesus schon raus war? Er ist doch schon weg. Er ist ja schon unter den Lebenden. Er ist ja auferstanden. Hast du dich das mal gefragt? Oh, hier sehe ich die Liebe des Vaters im Himmel. Er wusste, dort sind zwei ganz depressive Frauen, die zu ihrem Jesus wollten. Und er sagt, geh hin, mach den Stein weg und lass sie mit ihren eigenen Augen sehen. Das Grab ist leer. Der Vater ist ein seelsorgerlicher Vater. Er kümmert sich um die zwei Frauen. Sie sollen mit den eigenen Augen sehen, Jesus ist auferstanden. Die haben so viel durchgemacht. Und Gott wollte ihnen diesen Blick ins leere Grab ermöglichen. Welch eine Wahrheit. Die Frauen suchen den gekreuzigten Jesus und der Engel kümmert sich um sie. Und interessant, er kümmert sich überhaupt nicht um die, die da am Boden liegen. Er schaut noch nicht mal hin. In einigen Stunden werden die, die am Boden liegen, wach werden und mit Schmerzen losrennen und Angst haben, wie werden die uns glauben, dass eine Auferstehung geschehen ist. Und die werden dann unterwegs sein, um die Lüge unter das Volk zu bringen. Sie liebten das Bestechungsgeld mehr als die Wahrheit vom Auferstandenen. Der Engel kümmert sich um die gläubigen Frauen. Die Soldaten lässt er liegen. Der vierte Punkt. Gott macht einen Unterschied. Und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich bete, dass ihr das begreift. Dass ihr das mit dem Herzen begreift. Vom Kopf habe ich keine Zweifel. Ja, ich habe wahrscheinlich mehr Mühe, etwas zu begreifen als ihr. Aber ich hoffe, dass das Herz mitgeht. An dem Engel, seinem Boten, siehst du, wie Gott einen Unterschied macht. Nein, lieber Freund, es ist nicht egal, ob du glaubst oder nicht. Gott macht einen Unterschied. Überleg mal, wie würdest du empfinden, wenn jemand deinen Lieben, deiner Frau, deinen Kindern, deinen Eltern vielleicht Böses tut? Und du würdest dabei stehen. Was würdest du empfinden? Ich habe öfter gebetet, weil ich sehr rasend werden kann. Bewahr mich davor. Warum? Wenn jemand meinen Lieben was Böses tut, das schneidet mir ins Herz. Da kann ich nicht akademisch daneben stehen und sagen, überlegen, was wir jetzt tun. Dann habe ich auch keinen Kopf mehr. Dann brenne ich durch. Aber ich will dir eins sagen, ebenso geht es Gott, dem Vater. Es schneidet ihm ins Herz, wenn man mit seinem Sohn so umgeht. Die Ablehnung seines Sohnes schneidet ihm ins Herz. Wie kann es einem Vater egal sein? Das können wir doch alle mitempfinden, oder? Wir sind doch alles Menschen nach seinem Bilde gemacht. Und in unseren Tagen greift eine schreckliche Lüge um sich, die ich bei vielen als Gericht Gottes sehe, nämlich dieser schreckliche Irrtum, es ist egal, ob ich an Jesus glaube oder nicht. Das kriegen wir beigebracht. Ist egal. Sogar Menschen, die an der Kanzel stehen, vertreten diese Irrlehre, diese Unwahrheit. Ist egal. Und ich möchte heute dieser Lüge ganz klar entgegnen. Nein, es ist nicht egal, ob du an den Gekreuzigten glaubst oder nicht. Denn Gott macht einen klaren Unterschied, ja einen großen Unterschied. Deine Ablehnung schneidet ihm ins Vaterherz. Wer glaubt, den nimmt Gott an. Wer nicht glaubt, den schaut Gott nicht an. Den lässt er liegen. Und wer jetzt ein bisschen mitdenkt, erkennt den großen Unterschied. Entweder von Gott angenommen oder ewig liegen gelassen. Und wenn du bald deine ungläubigen Augen reibst, weil du Jesus abgelehnt hast und nicht fassen kannst, dass Gott dich liegen lässt in deiner Schuld, oh, dann befürchte ich, dann wirst du weinen und bereuen und bedauern. Ich muss oft an meine Freunde denken, die so heroisch sind, wenn sie reden. Besonders Männer, ne? Die können so gut reden, Wahnsinn. Ich stehe dabei und denke, boah, wenn du so eine Power hättest, wie du reden kannst, dann wärst du ein starker Mann. Aber wie oft kommt es anders in ihrem Leben, da sind sie so klein. Da muss ihre Frau sie stützen, können sich gar nicht mehr selbst halten. Nicht? Aber was passiert dann, wenn sie vor dem Allmächtigen stehen und sie sich die Augen reiben, es ist alles wahr. Ich habe Jesus abgelehnt und der Blick des Allmächtigen ist nicht freundlich, denn es schneidet ihm ins Vaterherz. Hätte ich doch geglaubt! Ich kann den Unterschied nicht ertragen, den Gott jetzt macht zwischen denen, die an Jesus glaubten und denen, die ihn ablehnten. Du wirst sagen, oh, was war das für eine furchtbare Lüge zu glauben, ich brauche Jesus nicht. Wisst ihr, ich kann mir richtig vorstellen, wenn all meinen Freunden plötzlich aufgeht, dass Gott bei ihnen einen deutlichen Unterschied macht, dass er sie gar nicht anschaut. Denn der Weg der Gottlosen führt ins Verderben, sagt die Bibel. Aber viele haben ja nur gelächelt, wollten nicht glauben, hielten es für ein Märchen. Nein, lieber Freund, kein Märchen. Und ich freue mich so sehr, dass ich euch keine Märchen erzähle. Ich kann euch von mir sagen, wenn das ein Märchen wäre, würde ich hier niemals stehen. Ich predige jetzt etwa 29 Jahre. Es kostet mich so viel Kraft, Menschen versuchen zu überzeugen, dass Jesus lebt. Ich hätte viel lieber meine Hobbys. Ich bin so ein Naturfreund. Ich hätte wahrscheinlich ein Boot und ich hätte geangelt und gejagt und hätte die Länder bereist und hätte alle möglichen Dinge gemacht, die mir Spaß machen. Und wahrscheinlich hätte ich viel mehr falsch gemacht, weil wenn es keinen Gott gibt, dann ist ja alles erlaubt. Und ich hätte mein ganzes Leben wahrscheinlich vergeigt. Aber oft denke ich mir, wenn du, Herr Jesus, mich nicht überzeugt hättest von deinem Wort, dann wäre ich weit weg von dir. Und ich wünsche mir, dass diese Überzeugung auch zu dir durchkommt. Denn er kommt ja bald. Aber seit ich an Jesus gläubig geworden bin, treibt mich die Erkenntnis der Wirklichkeit an. Das Wort vom Kreuz ist die wichtigste Botschaft, die die Menschen hören müssen. Und so bin ich vom vergnügungssüchtigen Menschen zum Prediger der Wahrheit geworden. Völlig überzeugt vom lebendigen Heiland. Ich halte das auch für ein Wunder. Und staune drüber, wie konnte ich glauben? Der hat mich im rechten Augenblick gerettet, bevor ich weggelaufen wäre. Und ich kann heute gar nicht mehr anders. Denn all das andere, was ich so gerne gemacht hätte, wäre für mich heute fast Zeitverschwendung. Denn ich bin unterwegs, den Leuten zu sagen, dass Jesus eine Wirklichkeit ist. Eine Realität, der sie sich stellen müssen. Denn wenn sie nicht glauben, lässt Gott sie ewig liegen. Und das weiß ich doch. Wie kann ich dann meinen Mund halten? Und noch etwas an meine Freunde. Hier sind ein paar Freunde von mir, ja. Wenn ich wirklich, jetzt, das ist ganz, ganz ehrlich jetzt, ja. Muss man immer sein, ehrlich, ne? Aber wenn ich wirklich ein Freund bin, nicht nur einer, der es sagt, dann sage ich es euch. Dann wie kann ich euch die Wahrheit vom Kreuz verschweigen bei der ewigen Tragweite, die das Evangelium doch hat? Wenn ich wirklich ein Freund von euch bin, dann wäre das ein Verbrechen, euch nicht zu sagen, wer Jesus ist. Und deswegen sage ich es. Und wenn du die Bibel liest, dann war es das entscheidendste Ereignis der Menschheitsgeschichte, wo der Heiland ans Kreuz ging, um unsere Schuld mit seinem Blut zu bezahlen. Und wer gerettet werden will vor dem großen Unterschied, den Gott mal machen wird, wenn Jesus wiederkommt, der muss an Jesus glauben und nicht nur wissen, sondern mit dem Herzen glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Lieber Freund, Gott macht die zukünftige Behandlung der Menschen genau von diesem Glauben abhängig. Wer an seinen gekreuzigten Sohn glaubt, der bekommt ewiges Leben. Den lässt Gott nicht in seiner Sünde liegen. Und mit einem Missverständnis möchte ich heute auch aufräumen. Das ist das Zweite, was ich ganz, ganz deutlich sagen möchte. Ich treffe viele Menschen, die genau diesen gekreuzigten Jesus ablehnen. Darunter sind auch einige meiner Freunde. Und die sagen, der ist mir egal. Es gibt ja auch andere Religionen. Und sie führen doch alle zu Gott. Das ist ja die Lüge, die überall so jetzt kommuniziert wird, nicht? Steht so in der Zeitung, überall. Und jetzt möchte ich, dass ihr ein paar Minuten ein bisschen mitdenkt, bitte. Ich weiß, wir haben Sonntag, schönes Wetter. Kurz mitdenken. Dann sage ich Ihnen, angenommen, du hast recht. Und andere Religionen wären genauso gut wie der Glaube an den gekreuzigten Jesus. Aber wenn das wahr ist, dann muss es eine große Panne im Himmel gegeben haben. Denn der lebendige Gott hat sich verrechnet, hat sich total vertan, einen großen Fehler gemacht. Denn dann hätte er ja nicht den Höchstpreis bezahlen müssen und seinen einzigen Sohn opfern müssen. Am Kreuz auf Golgatha. Wenn man Errettung zum Nulltarif haben könnte mit den Religionen, die da sind. Stellt euch das mal vor. Da gibt es eine Religion und Gott opfert seinen Sohn umsonst. Die gibt es doch, die Religion, die funktioniert doch. Wofür den Sohn opfern? Was für eine Panne für einen irrtumslosen Gott, der sich nie verrechnen kann. Und wäre Jesus umsonst, dann wäre er Jesus ja umsonst gestorben, wenn es eine Alternative gäbe. Was für ein gigantischer Denkfehler vom allwissenden Gott. Ich will euch sagen, so einen dummen Fehler würde keiner machen, der hier sitzt. Wie können wir das einem allwissenden Gott unterstellen? Einen Sohn zu opfern. Für nichts. So dumm ist keiner hier. Ich kenne euch, so dumm seid ihr nicht. Viele von euch kenne ich. Denn dann wäre er ja umsonst gekreuzigt worden. Und wenn eine Religion aus Afrika oder Japan oder irgendeinem Stamm der Indianer gereicht hätte, in den Himmel zu kommen, dann hätte Gott ja einfach gesagt, geht dann nach Zentralafrika, dort ist ein Stamm, geht mal dahin. Das ist auch gut, was sie da haben. Das akzeptiere ich auch. Aber wenn das so wäre, wofür den Sohn opfern? Ich glaube, jeder hier versteht diesen Irrsinn. Nein, die Bibel sagt etwas ganz anderes. Ich lese vor, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus. Kein anderer Name. Ich weiß, man findet das nicht gut, was Andreas sagt, aber so steht's geschrieben. Wenn es die Bibel nicht gäbe, hätte ich diskutiert. Aber so weiß ich, was da steht und halte mich dran fest. Nein, Gott hat sich festgehalten. Erlösung festgelegt. Erlösung nur durch den Glauben an Jesus, den Gekreuzigten. Ohne Ausnahme. Denn sonst wäre die Bibel eine Fälschung, Jesus ein Lügner und Gott hätte den größten Denkfehler für die Menschheit begangen. Ich hoffe, dass hier jeder verstanden hat, dass einem allwissenden Gott solch eine Panne nie passiert sein kann, dass er Jesus am Kreuz auf Golgatha vergeblich opfern ließ, wenn es eine Alternative zu Jesus gäbe. Nein, wir brauchen den Heiland der Welt. Jesus, ja, diesen Heiland brauchst du und ich. Denn die Bibel sagt, Jesus hat am Kreuz unsere Schuld auf sich geladen, damit wir Frieden hätten mit Gott. Ja, Jesus gab sein Leben, damit wir ewiges Leben haben. Sein Leben für deins. Er starb, kam ins Grab und ist auferstanden. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Er lebt, das Grab ist leer. Jesus ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Ja, es ist wahr. Am gekreuzigten und am auferstandenen Jesus scheiden sich die Geister. Und nein, keine Gleichmacherei bei Gott. Nur wer an seinen einzigen Sohn Jesus glaubt, der gekreuzigt und auferstanden ist, um den wird Gott sich kümmern. Den nimmt er an, die anderen lässt er liegen. Denen, die an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus glauben, ruft der Apostel Petrus in seinem ersten Brief zu, 1. Petrus 2, Vers 24. Er, Jesus, hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Du kannst vor Gott kommen und ein Kind Gottes werden, wenn du dich von seinem Blut durch seine Wunden reinwaschen lässt. Es gibt nur ein Reinigungsmittel für Sünden, das ist das Blut Jesu. Gott macht einen Unterschied. Ihm ist dein Glaube an seinen einzigen Sohn nicht egal. Und dir will ich zurufen, wenn dir Jesus nicht egal ist, so wirst du Gott auch nicht egal sein. Denn dann macht er einen Unterschied und lässt dich nicht liegen in ewiger Verlorenheit. Ich komme zum Schluss und möchte jetzt noch ein paar liebe Worte sagen. Jetzt habe ich so viel deutlich sagen müssen. Ich habe überlegt, soll ich ganz nett sprechen? Habe ich mir echt überlegt. Und dann dachte ich, naja, nur nett, dass alle sagen, du hast es so nett gesagt und niemand hat was begriffen, das ist mir zu schade für Ostern. Und jetzt will ich dir etwas ganz persönlich Liebevolles sagen. Lieber Freund, wenn du dich nicht über Ostern freuen kannst, du sitzt hier und denkst, was ist mit den Christen los? Die freuen sich über Ostern, was haben die? Was ist mit denen los? Wie kann das sein? Wenn du dich nicht freuen kannst über Ostern, dann kann ich dir sagen, dann kennst du Jesus noch nicht. Vielleicht konntest du bis jetzt nicht glauben. Ich habe Freunde, die sagen, ich kann nicht, Andreas, ich kann nicht glauben. Dann will ich dir heute Morgen sagen, das muss nicht so bleiben. Vielleicht wusstest du noch zu wenig von Jesus, sitzt jetzt hier und denkst, das hat mir noch nie jemand so deutlich gesagt. Vielleicht sind dir Dinge erst heute Morgen klar geworden. Du darfst zu Jesus kommen. Er lebt ja. Und ihm zurufen, Herr, helfe meinem Unglauben. Ich kann nicht glauben. Dann gestehe das Gott ein, ich kann nicht glauben. Aber ich will, ich kann nur nicht. Ich habe wirklich Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich kann nicht, ich will und kann nicht. Dann sage ich, dann lass uns doch beten, dass Gott dir hilft. Und wer wirklich sucht, der findet. Das sagt die Bibel. Dass ein Mensch sucht und Gott nicht findet, gibt es nicht. Und ich will dir einen kleinen Tipp geben für heute Abend. Ja, du gehst gleich raus, spazieren, so ein schönes Wetter, ja, Sonnenschein. Dann isst du gut, legst dich vielleicht mittags hin, abends das Gleiche nochmal, ja. Aber wenn du dann heute Abend zu Bett gehst, dann mach's nicht so, Licht aus, Decke drüber und schlafen, sondern setz dich auf deinen Bettrand und denk mal 3 Minuten darüber nach, wo du deine Ewigkeit zubringen wirst. 3 Minuten. Hast du jetzt viel Zeit für dich, aber 3 Minuten für deine Seele ist nicht so viel. Und dann sagst du, Herr Jesus, ich weiß, dass du sehr wichtig bist. Bis jetzt bist du mir egal gewesen. Aber helfe mir, dass es nicht so egal ist, dass es nicht so bleibt. Helfe mir, dich zu finden. Und sag ihm, Herr Jesus, ich weiß, ich habe Sünden und ich habe Schuld. Ich bitte dich, vergib mir. Du bist doch der Sündenheiland. Ich kann zu dir kommen, wie ich bin. Bitte vergib mir. Jetzt habe ich so ein paar Sätze gesagt. Du kannst auch kürzer machen. So, wie das in der Bibel steht. Herr, sei mir Sünder gnädig. 5 Worte. Das schaffst du doch, oder? Herr, sei mir Sünder gnädig. 3 Minuten am Abend. Und wenn du das von Herzen dem Auferstandenen sagst, der rechts neben dem Vater sitzt, er wird dich retten. Er nimmt dich an. Und Gott wird dich nie liegen lassen. Denn auch ein Kind, das ihn anruft und um Vergebung bittet, das schneidet dem Vater auch ins Herz. Das geht ihm nah, den rettet er. Es gibt Schönes auf Erden. Und ich wünsche mir, dass ich mir Schönes auf Erden erleben darf, dass ich mich meines Lebens erfreuen darf, aber dabei Frieden mit Gott habe. Und das ist das Schönste. Wir Christen, die zu Jesus kommen, gewinnen nur hinzu, ich habe Frieden mit dem allmächtigen Gott. Wir Christen sind die reichsten Menschen auf Erden. Wir haben alle Reichtümer, die mit Geld nicht zu bezahlen sind. Frieden mit Gott. Das zu wissen, erfreut unsere Seele, gibt uns Zuversicht und Gewissheit, dass der Auferstandene bald wiederkommt. Und ich möchte abschließend alle, die das glauben, bitten aufzustehen. Und ich rufe nochmal wie eingangs, der Herr ist auferstanden. Und alle, die das glauben, rufen kräftig zurück, wahrhaftig auferstanden. Ja, dass man auch merkt, ihr seid noch alle da. Okay, zusammen. Der Herr ist auferstanden.
Wahrhaftig auferstanden.
Amen.